Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Ärztekammer Hamburg, die Kammertöne. Heute zu Gast bei mir ist Dr. Andreas Klinge. Andreas, sei herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
Du bist Internist und Diabetologe. Und vielleicht als Einstand zum Start ein paar Sätze zu deiner Geschichte. Du bist ja gebürtiger Hamburger. Du bist ein echter Hamburger Kind,
glaube ich. Ich bin ein richtiges Hamburger Kind und habe dann, nachdem ich hier in Hamburg Abitur gemacht habe, habe ich die ersten 5 Semester in Lübeck studiert und bin dann durch einen Studientausch, ich habe in der Zeit noch viel im Chor gesungen, Orchester gespielt hier in Hamburg und bin dann sozusagen in meine Heimatstadt zurückgetauscht zum Studium, damit ich hier sozusagen das wieder kombinieren konnte, Studium und Musik. Also ich bin ja auf die Diabetologie gekommen durch den Zivildienst. Ich habe damals Zivildienst gemacht, das war damals noch richtig lang, es waren noch 20 Monate. Und ich habe den Zivildienst gemacht im Krankenhaus Bethanien, das es damals ja noch gab, sozusagen richtig. In direkter Nachbarschaft zum UKE. Und in der Zeit, in der ich da Zivildienst gemacht habe, kam ein neuer, junger Privatdozent namens Dreyer aus dem UKE und wurde Chefarzt dort und hat dort dann die Diabetesabteilung gegründet und aufgemacht. Und so bin ich dann in die Diabetologie gerutscht. Mhm. Ich habe nach einem Thema für eine Doktorarbeit gesucht, habe Herrn Dreyer angesprochen und habe dann sozusagen bei Herrn Dreyer die Doktorarbeit geschrieben und bin dann sozusagen auch, habe dann nach dem Abschluss des Studiums dort direkt mit dem Fachgebiet quasi angefangen, gar nicht mit allgemeiner innerer Medizin, sondern erstmal 3 Jahre spezialisierte Diabetologie gemacht.
Spannend. Hat es sich direkt so angesprochen?
Ja. Also das fand ich, dass das Fach selber mich angesprochen hat. Was mich aber ganz besonders angesprochen hat, ist die Art und Weise, wie dort der Umgang mit Patientinnen und Patienten war. Mhm. Das war ja eine Schulungsstation. Das war hier in Norddeutschland neu und muss man ehrlich sagen, revolutionär. Das ist ein Gedanke, der aus Düsseldorf kam.
Ja, das kennt es. Das Kreuzkrankenhaus.
Ja, genau. Michael Berger war sozusagen der Name, der damit verbunden war. Und die Patienten sind ja im Prinzip im Rahmen dieser Schulungsprogramme, das waren damals alles Menschen mit Typ-1-Diabetes, ermächtigt worden, selber ihren Diabetes zu behandeln, selber Dosisanpassung zu machen. Und dieses Menschenbild, was da dahinter steht, dass wir Menschen mit einer chronischen Erkrankung in die Lage versetzen, einfach selber zu handeln, das hat mich neben der fachlichen Ebene total fasziniert. Und das ist das, was ich da auch gelernt habe und was mich tief geprägt hat. Wir haben ein bisschen, also wir, die wir dort Diabetologie gelernt haben, haben quasi die Abteilung unnötiger gemacht, indem wir Diabetologie ambulant gemacht haben, Diabetes-Schwerpunktpraxen sich gegründet haben und dann die Diabetologie sich insgesamt als Fach sehr in den ambulanten Bereich verlagert hat. Und wo wir die stationäre Diabetesversorgung unbedingt noch brauchen, sind zum einen Patienten mit Komplikationen, gerade mit dem diabetischen Fußsyndrom, das ist ein großes Thema. Aber eben, wir brauchen auch eine stationäre Diabetologie mit Schulung gelegentlich, wenn wir Patienten haben, die unbedingt Milieuwechsel brauchen, die in ihrer teilweise ja bedrückenden persönlichen Situation einfach da mal ganz raus müssen, um sich wirklich um den Diabetes kümmern zu können und das eben nicht einfach lebens- und berufsbegleitend in der Praxis machen können.
Jetzt aber zu dem Thema auch Verlagerung ambulant stationär. Du hast dich aber relativ früh für eine ambulante Tätigkeit entschieden in deiner Karriere, wenn ich das richtig sehe.
Ja, ich war 3 Jahre im Krankenhaus Bethanien und dann war ich in einem, also ich hatte ein bisschen einen Hang zu kleinen konfessionellen Häusern. Ich habe dann ja meine internistische Weiterbildung im Krankenhaus Maria Hilf in Harburg gemacht. Ja. War dort 5 Jahre und dann muss man sagen, dann passierten 2 Dinge gleichzeitig. Es gab einen Wechsel der Chefarztposition in dem Haus, in dem ich war. Sehr erfahrener Chef ist in Rente gegangen und das war jemand, der zwar, also das war ein sehr konservativer Mensch, der hat aber wie eine Löwenmutter vor seiner Abteilung gestanden. Und da hatte ich den Eindruck, das setzt sich hier jetzt nicht so fort, wie ich mir das gewünscht hätte. Nur wenn wir über Macht- und Führungsstrukturen reden, spielt das eine große Rolle.
Großes Thema in der Medizin,
Sehr hierarchisch oder eher hierarchisch. Und gleichzeitig gab es eben das Angebot von einem Kollegen, der gesagt hat, Mensch, hast du nicht Lust, zu mir mit in die Praxis zu kommen? Mhm. Und so bin ich dann, 2002, habe ich in die Praxis gewechselt.
Wenn du jetzt zurückschaust und das vergleichst mit der heutigen Situation, würdest du sagen, das war genau die richtige Entscheidung oder denkst du, die stationäre Welt bietet auch einem etwas, dass da hätte ich ein paar Jahre länger eigentlich noch weitermachen können, wenn, ich sag mal, andere Themen nicht gewesen wären?
Ach, ich glaube, ich bereue das überhaupt nicht. Das war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, die ich getroffen habe, da in die ambulante Medizin zu wechseln. Damals war ja noch so eine Phase, da ist uns in der Klinik eher vermittelt worden, In der Klinik wird die gute Medizin gemacht und in der ambulanten Medizin verdient man zwar viel Geld, aber medizinisch ist das nichts mehr. Ja, was für eine Illusion. Ja, also wir haben mittlerweile
das war ein falsches Verständnis davon, was in der Realität wirklich abläuft.
Absolut. Ja, das ist, glaube ich, die typische Situation, dass man in der Klinik gar nicht weiß, wie funktioniert denn ambulante Medizin. Ja, das habe ich ja damals auch nicht gewusst. Also der große Vorteil in der ambulanten Medizin ist, finde ich, ein unglaubliches Maß an Freiheit.
Ja.
Eine Freiheit, wie gehe ich mit Menschen um, was mache ich dort, wie gestalte ich das? Und wir haben kurze Entscheidungswege, wenn wir in der Praxis was anschaffen wollen. Ich muss mich genau mit meiner Praxispartnerin einigen und dann geht es einfach los.
Ja.
Aber das, was mich eigentlich in der Klinik gestört hat zum Schluss, war die extrem kurzen Verweildauern.
Ja.
Das, was mir an der Medizin Spaß bringt, das, was mich, weswegen ich das mache, ist, Menschen kennenzulernen. Mhm. Und gerade bei so einer chronischen Erkrankung wie Diabetes spielt es eine große Rolle, zu wissen, wie lebt der, wie ist das Leben der Person, um die Therapie auf ihn anzupassen. Und ich glaube, wir hatten damals eine Verweildauer, weiß ich nicht, am Ende waren es, glaube ich, 4 Tage mittlere Verweildauer in der inneren Medizin. Davon ist ein Aufnahme- und ein Entlassungstag. Das hat nicht mehr viel Spaß gebracht, so für mich.
Du hast ja auch sehr viele Ehrenämter, als ob die Selbstständigkeit nicht genug wäre.
Ja.
Unter anderem bist du auch für die Bundesärztekammer tätig, als stellvertretender Vorsitzender der Arzneikommission, eine eigentlich sehr wichtige Institution der Ärzteschaft, wie ich finde. Wie bist du in diese Schiene hineingekommen?
Ja. Also wenn ich weit zurückgehe, ich gehe mal sozusagen viele 20 Jahre zurück, dann habe ich zu der Zeit viele Kontakte zur Pharmaindustrie gehabt. Ich habe Fortbildung gemacht und habe Geld bekommen von der Pharmaindustrie für Vorträge und habe zunehmend gemerkt, wie das einschränkend ist. Mhm. Also man hat offensichtlich, aber auch nicht offensichtlich gemerkt, wie Druck aufgebaut wird, dass man gewünschte Botschaften für die Industrie vermittelt. Mhm. Und das hat mir nicht gefallen. Damit habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt und habe dann immer gesagt, davon verabschiede ich mich. Und habe ganz aufgehört, ich mache jetzt, weiß nicht, seit 15 Jahren nehme ich keinen Cent mehr von der Industrie. Und dann setzte so eine kurze Phase ein von Einsamkeit. Ja, weil man ist plötzlich sozusagen aus dem Club raus.
Ja.
Ja? Also ich denke, es war vor 15 Jahren sicherlich auch noch viel mehr als heutzutage. Aber damals waren ja Veranstaltungen der Industrie in schönen Hotels, Kongressreisen, das war das damals richtig, noch Standard. Ja. Da sind wir ja heute weit von weg, aufgrund, glaube ich, richtiger Regelungen. Und in dieser kurzen Phase der Einsamkeit und der Frage, gehöre ich jetzt noch irgendwo dazu, hat ein Kollege mich in die Arzneimittelkommission empfohlen und ich bekam einen Anruf von dem damaligen Vorsitzenden, von Professor Wolf-Dieter Ludwig, der mich gefragt hat damals eben, der hat die Gretchenfrage gestellt, ein bisschen, wie hältst du es mit der Industrie und vor allen Dingen auch die Frage, dass wir einen großen Schwerpunkt auf evidenzbasierter Medizin, etwas, was ich sehr früh, das hat der Professor Dreier damals im Bethanien-Krankenhaus schon sehr, sehr gefördert und da merkte ich, okay, hier fühle ich mich wohl. Hier habe ich Kollegen, die ähnlich denken, die eine sehr kritische Sicht, vielleicht manchmal auch zu kritisch, aber die sozusagen erstmal eine kritische Sicht auf neue Dinge, neue Medikamente, neue Therapien haben und habe mich da sehr schnell sehr wohl gefühlt. Mhm. Und ich glaube gerade wir haben ja zwei wichtige Aufgaben, die wir machen in der Arzneimittelkommission. Das eine ist sicherlich die Pharmakovigilanz, also der Umgang mit Arzneimittelnebenwirkungen. Wir alle sollen ja nach unserer Berufsordnung, wenn möglich, Arzneimittelnebenwirkungen melden. Dieses Spontanmeldesystem ist extrem wertvoll. Wir haben das zum Beispiel gesehen in der Pandemie bei den Impfstoffen. Viele von den Nebenwirkungen sind überhaupt erst aufgeploppt durch Spontanmeldungen.
Also sozusagen als Aufruf auch an alle, wenn Sie Kenntnis nehmen von unerwünschten Wirkungen von Medikamenten, das an euch zu melden.
Ja, das wäre toll. Das geht mittlerweile über ein Online-Formular. Und es ist extrem wertvoll, weil wir darüber eben Signale bekommen für seltene Nebenwirkungen.
Du hast mir gerade ganz kurz erzählt, dass während der Pandemie die Bereitschaft, solche Meldungen zu machen, deutlich größer war als jetzt. Das würde stark nachlassen.
Das ist so.
Und da sind wir schon fast bei dem Thema. Wie schafft man Awareness für Erkrankungen, die weit verbreitet sind? Und wie beugt man sie eigentlich vor? Wie beugt man Probleme vor? Und das ist das große Thema der Prävention. Was mir auffällt, wenn ich zu Gast bin, irgendwo eingeladen bin, dass die meisten Menschen bei der Frage der Prävention die Vorstellung haben, man hat irgendwie entweder ein super smartes Medikament oder ein Hightech-Gerät, das auf den Kopf zusagen kann, dieser Mensch wird diese oder jene Krankheit bekommen, also schluck diese Pille, dann kriegst du das nicht. Mhm. Das ist eine etwas mechanistische und laienhafte Vorstellung von Prävention. Gerade bei der Patientengruppe, die bei dir in Betreuung ist, mit Menschen mit Diabetes, sprechen wir zu einem Teil zumindest von Menschen, bei denen man hätte möglicherweise entweder die Krankheit verhindern können oder den Verlauf durchaus positiv beeinflussen können.
Absolut.
Und damit ist dann die Prävention doch eine schon lästige, breite Aufgabe in der gesamten Gesellschaft und nicht nur in der Arztpraxis, oder?
Absolut. Also ich glaube, dass wir ja an unserer Stelle, also unserem Sinne, wenn wir als Ärztinnen und Ärzte tätig werden, ist es ja meistens, mit der Prävention sind wir ja fast ein bisschen spät. Ja, also ich glaube, bei uns in der Praxis haben 98% der Patienten haben Diabetes.
Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, aber eigentlich muss die Prävention ja viel, viel früher anfangen. Und ja, sie ist, finde ich, keine Pille, die man nimmt. Ja, auch wenn die Vorstellung ja immer wieder kommt, man hätte irgendwie die Polypill, in der dann, weiß ich nicht, Aspirin, Metformin und ein Statin, alles sozusagen schön kombiniert wird und dann leben wir alle ewig. In Wirklichkeit wissen wir ja, was man tun könnte. Und das gilt ja lange nicht nur für den Diabetes. Eins der Wundermedikamente ist ja aus meiner Sicht Bewegung. Das wirkt sich beim Diabetes extrem positiv aus.
Ja.
Und dazu müssen die Leute, die denken ja häufig, die Patientinnen und Patienten dann, sie müssten jetzt irgendwie Mitglied in einem Fitnessstudio werden und irgendwie sich einen Jogginganzug kaufen. Darum geht es, das ist ja meistens gar nicht erforderlich. Einfach die Steigerung der körperlichen Aktivität im Alltag, mal ein paar ausgedehnte Spaziergänge dreimal in der Woche zu machen, hat teilweise eindrucksvolle Effekte. Und auch, was man tun kann, glaube ich, auch im Bereich in der Ernährung, sind viele Dinge, da gibt es Stellschrauben, an denen wir sozusagen dann ein bisschen zu spät schrauben. Und ich glaube, dass eigentlich gehört die Prävention noch viel früher. Ich glaube, die gehört eigentlich eher in Schule und Kindergarten.
Also jetzt mal etwas laienhaft gefragt. Wenn du jetzt drei Dinge nennen wolltest für unsere nicht medizinisch vorgebildeten Zuhörerinnen und Zuhörer. Was würdest du sagen, das ist relativ einfach zu machen, hat großen Effekt und kann jeder machen? Welche drei Dinge wären es, mit denen man Diabetes Typ 2 Wahrscheinlichkeit senken kann?
Ich glaube, man muss erst einmal gucken, ist das jemand, der denn überhaupt ein Risiko hat für einen Typ 2 Diabetes? Also der Typ 2 Diabetes wird extrem stark vererbt und es braucht eigentlich, also wir sagen mal ja, Bewegungsmangel und Übergewicht fördern Typ-2-Diabetes, das stimmt. Aber ehrlich gesagt auch überwiegend bei Menschen, die eine genetische Veranlagung haben. Also wenn kein Mensch in der Familie Typ-2-Diabetes hat, dann ist das Risiko deutlich geringer. Das soll jetzt keine Aufforderung sein, irgendwie zwei Eisbecher zu essen, wo man sonst nur einen isst. Aber ich glaube, man muss schon ein bisschen schauen, wo ist das Risiko. Aber es sind sicherlich die Dinge, ich glaube, wir neigen im Alltag ja alle dazu, geht mir ganz genauso. Wir haben Zeitmangel, wir vergeben nicht viel Zeit für die Ernährung und ich mache das zu wenig. Was isst man dann? Man isst Dinge, die
Junkfood,
ja, hochverarbeitete Dinge, die Fertigpizza, ja, das sind alles Dinge, die sind schnell gemacht, aber wenn man sich die ernährungsphysiologisch anguckt, sind die natürlich alles andere als schlau und würden das Risiko für einen Typ-2-Diabetes eher steigern. Ich muss selber auch ein bisschen aufpassen. Meine Großmutter hatte Typ-2-Diabetes.
Also ja, meine Mutter auch.
Ich gehöre also ein bisschen in die Risikogruppe. Und ja, mehr Bewegung wäre sicherlich auch gut. Aber man muss fairerweise natürlich auch sagen, gerade wenn wir über die Prävention reden, all das, was wir jetzt besprechen, ist eigentlich Verhaltensprävention. Das heißt, wir verlangen jetzt den Menschen, die ein Risiko haben, ab, das zu tun. Und wenn wir uns gucken, der Diabetes ist keine faire Erkrankung. Die ist nicht in allen Bevölkerungsschichten gleichmäßig ausgebildet. Menschen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status, mit schlechterer Bildung, haben häufiger Typ-2-Diabetes. Sie sind häufiger übergewichtig. Und das hat ja nichts mit Willensschwäche zu tun, sondern damit, in welchen Verhältnissen die Menschen...
Mit den Gewohnheiten.
Ja, und in welchen Verhältnissen sie leben und in welchen Verhältnissen sie aufgewachsen sind. Mhm. Und also wir gehören ja gerade auf unserer Ebene dann, wir sind alles Akademiker jetzt in der Medizin. Wir sind auf der deutlich besseren Seite. Und ich finde, wir müssen gucken, dass wir auch Menschen nicht... Also die haben eh schon schlechtes Gewissen. Und ich finde, wir müssen das nicht noch verstärken.
Das Leben nicht noch vermiesen.
Nicht das Leben noch vermiesen. Ja. Und wir, vor allen Dingen, wir müssen realistische Ziele setzen. Also ich habe meine Praxis in einem relativ armen Stadtteil. Da ist es schwierig, den Leuten, man muss gucken, was geht an gesunder Ernährung. Und bestimmte Sachen sind, manchmal frische Sachen, sind teilweise einfach teurer als Dinge, die in der Konservenbüchse kommen. Dafür ist da aber viel mehr Salz drin und in Zweifelsfällen viel mehr Zucker. Geschmacksverstärker. Also wir müssen auch fair sein, um zu gucken, was wirklich geht.
Aber du bist bei einem sehr wichtigen und sehr komplexen Bereich. Prävention hat auch sehr viel mit gesellschaftlicher Politik, mit Sozialpolitik zu tun. An vielen Stellen, nicht nur bei Diabetes, sondern absolut. Bei Bluthochdruck oder bei anderen assoziierten Erkrankungen oder auch bei Gelenkerkrankungen, Wirbelsäulen, Rückenerkrankungen ist es so ähnlich. Wo hört sozusagen die individuellen Möglichkeiten auf und wo fängt die Verpflichtung des Staates an bei so einer Diskussion?
Das ist eine total spannende Frage. Ein ganz großer Risikofaktor für unterschiedlichste Erkrankungen. Wir denken leicht nur an Diabetes und Bluthochdruck, aber zum Beispiel auch Krebserkrankungen sind mit Adipositas assoziiert. Also Menschen, die adipös sind, haben ein höheres Risiko für zahlreiche Krebserkrankungen. Und ich glaube, dass wir dazu neigen, den Menschen, die sozusagen nicht abnehmen, Willensschwäche zu unterstellen. Wenn der sich nur mehr bemühen würde, dann wird das doch alles gehen. Und ich glaube, der große Teil der Forschung zeigt, dass ein ganz großer Teil des Gewichts, das wir haben, ist genetisch determiniert. Und der Bereich, in dem wir es selber beeinflussen können, ist gar nicht so groß, wie wir immer denken. Und jetzt ist die spannende Frage, nicht? Also Adipositas ist sozusagen auch im Moment eins der großen Targets der Industrie. Wir haben jetzt seit einigen Jahren Medikamente, die zum ersten Mal sehr, sehr effizient sind darin, das Gewicht zu senken.
Auch im Kontext der Diabetesbehandlung.
Auch im Kontext entwickelt. Der Diabetesbehandlung. Die sind ja im Prinzip sozusagen, ich sag mal, sie haben das Licht der Welt erblickt als Diabetesmedikament. Ja. Und wir hatten zum ersten Mal ein Medikament, das den Blutzucker stark senkt. Und trotzdem haben die Leute abgenommen. Wenn wir sonst bei starken Blutzuckersenkungen waren wir immer beim Insulin. Davon nehmen die Menschen eher zu. Und wir haben plötzlich diese Medikamentengruppe gehabt, die GLP-1-Rezeptoragonisten. Und natürlich hat das dazu geführt, dass das dann auch bei Menschen ausprobiert worden ist, die gar keinen Diabetes haben. Und siehe da, die nehmen auch ab. Und jetzt haben wir die Diskussion, ist das etwas, was die Solidargemeinschaft, was die gesetzlichen Krankenversicherungen bezahlen sollen? Da müssen wir jetzt sehr aufpassen, das ist ein schlüpfriges Paket, auf das wir uns da begeben. Ich habe da auch bisher keine ganz klare Meinung dazu. Ich glaube, für alle ist es nichts, was sozusagen, dafür gibt es keinen Beleg. Wenn wir jetzt hart gucken nach evidenzbasierter Medizin, haben wir mittlerweile mehrere Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Patienten nach Herzinfarkten, nach Schlaganfällen mit sehr hohem kardiovaskulärem Risiko, dass die von diesen Medikamenten insofern einen Benefit haben, dass wirklich die Reinfarktrate sinkt. Aber für den nur übergewichtigen Menschen gilt das wahrscheinlich nicht. Und deswegen, ja, ich glaube, die Diskussion wird im Moment intensiv geführt und wir sind, glaube ich, am Ende der Diskussion noch nicht angekommen. Aber es ist eine spannende Diskussion, die aber natürlich sich auch wieder immens ums Geld dreht.
Absolut. Und auch um Geld dreht sich auch das Thema der Produkte, die möglicherweise diabetesfördernd sind oder insgesamt gesundheitsgefährdend sind. Ja. Tabak, Alkohol und Zucker.
Zucker.
Und dazu gibt es ja unterschiedliche Positionen, nicht nur hinsichtlich der Tätigkeit, die wir hier in der Kammer haben, Bundesärztekammer, Landesärztekammer. Sondern auch die Versicherungen äußern sich regelhaft dazu. Viele Fachverbände äußern sich regelhaft dazu. Wie stehst du denn als Fachmann zu diesem Thema Zuckersteuer, Einschränkung der Zuckermenge in Getränken etc. pp.?
Also ich glaube, dass die Idee von der Zuckersteuer ist sinnvoll. Die Idee der Zuckersteuer ist ja nicht an sich, dass das Produkt teurer wird, sondern die Idee ist ja, dass das den Hersteller zwingt, die Menge von Zucker zu reduzieren, damit das Lebensmittel eben nicht teurer wird. Und ich sag mal, den gesundheitlichen Effekt nehmen wir dann sozusagen am Rande mit. Und es zeigt ja Beispiele, also England ist ja das Paradebeispiel dafür, wo das eingeführt worden ist, wo man sehen konnte, dass die Zuckermengen, also ein großes Problem sind diese Softdrinks, dass dort die Zuckermengen dramatisch gesunken sind. Und ich glaube, wenn das der Effekt ist, ist das ein guter Effekt. Aber ich glaube, man muss auch sagen, das ist ein Baustein von vielen.
Ja.
Also ich glaube, die Zuckersteuer allein oder wie auch immer man die Zuckermenge in diesen Getränken reduziert, ist nur ein Baustein zu vielen anderen Dingen, die wir auch noch brauchen. Wir sehen das ja manchmal sehr eindrucksvoll. In der Diabetes-Schwerpunktpraxis sind wir ja, wir kommen ja zu einer Phase an Bord. Als Hamburger muss ich das Modell mit den Schiffen und den Kapitänen gleich nochmal irgendwie verwenden. Wir kommen ja zu einem Zeitpunkt an Bord, wo meistens die Frage ist, die Tabletten reichen nicht mehr aus.
Ja.
Ist das ein Patient, der jetzt Insulin braucht? Das ist eine häufige Schwelle bei uns. Und manchmal ist man, wenn man dann nochmal genau fragt, was essen und vor allen Dingen, was trinken sie denn? Dann erlebt man manchmal Menschen, die trinken einfach 3 Liter von solchen Softdrinks am Tag. Und wenn die das entweder weglassen oder auf Zero- oder Light-Produkte umstellen, dann den sieht man manchmal bei Patienten, wo dramatisch der Blutzucker in sich zusammenfällt und wo man vorher noch gedacht hat, der braucht jetzt eine Insulintherapie, plötzlich geht es sogar mit weniger Tabletten als vorher. Also das sind schon in sehr kompakt extrem große Zuckermengen und das zu reduzieren ist sicherlich sinnvoll.
Aber jetzt nochmal übergeordnet nach der Prävention gefragt. In der Pandemie kam ja der Begriff des Präventionsparadoxon auf, ja, was immer wieder falsch benutzt wurde. Das kommt ja eigentlich aus einem anderen Kontext, nämlich aus dem Bereich der Frage der Versorgung von herzerkrankten Patienten. Und zwar geht es darum zu ergründen, wie viel Aufwand muss eine Gesellschaft insgesamt betreiben, um welche Zahl an Menschen gesund zu halten, damit sie nicht an einer Herzerkrankung leiden. Mhm. Sozusagen, um es mal etwas platt zu formulieren, das Abwägen von Nutzen und Risiko zwischen, ja, Aufwand auf der einen Seite und Vermeidung des Auftretens einer Erkrankung auf der anderen Seite. Und da hat man festgestellt, dass der Aufwand bei bestimmten Herzkrankheiten, um sie zu vermeiden, so groß ist, dass es sich in Anführungsstrichen volkswirtschaftlich gar nicht lohnen würde, diese Erkrankung zu vermeiden. Um nochmal den Schritt zurückzumachen, nach diesem Vorwort sozusagen. Aber das, was du sozusagen auch am Anfang befürwortet hast, ist ja die Frage der Verhaltensprävention, die aber im Bereich auch der Bildung und auch der Betreuung bestimmter sozioökonomischer Strukturen ansetzt. Mhm. Wäre das nicht ein extrem aufwendiger Prozess? Frage ich einfach provokativ. Wer sollte wie in solche Prozesse eingreifen, sie planen und finanzieren?
Die Verhältnisprävention zu betreiben, wäre ja eine Frage, die gehört gar nicht zu uns Medizinern. Das ist eine soziale Frage und das ist eine Frage, wie gestalten wir, also wo legen wir Prioritäten zum Beispiel bei Bildung? Eine Tante war über Jahrzehnte Grundschullehrerin und die beschreibt, wie sich in den 30 oder 35 Jahren, in denen sie tätig war, wie sich das Pausenbrot verändert hat. Und das Pausenbrot hat sich verändert von einem wirklich selbstgemachten Brot zunehmend zu Dingen wie irgendwelchen Milchschnitten und Fertigsalamis, ja, und Eistee in Tetrapacks, die mitgegeben, ja, wurden. Und ich glaube, dass an vielen Stellen die Familien selber überfordert sind und Wissen fehlt. Was ist denn gut, was ist richtig, wie kann ich es besser machen? Und dann haben wir plötzlich 30 Jahre später oder 25 Jahre später haben wir plötzlich ein Problem, dass wir sehen, Mensch, da entwickeln Leute einen Diabetes. Und eigentlich hätte man das, die Prävention hätte viel früher stattfinden müssen. Und ich glaube, dass es an vielen Punkten wirklich Wissensdefizite sind. Wir sehen das in den Schulungen bei uns. Wir machen ja viel Diabetiker-Schulungen, sowohl direkt als auch im 1-zu-1-Kontakt als auch in Gruppenschulungen, dass wir erleben, dass Menschen eklatante Wissenslücken haben, dass die einfach nicht wissen, was sind Kohlenhydrate, was ist Fett, was ist Eiweiß und wo ist was drin. Und ich glaube, dass man an der Stelle, vielleicht muss man ein bisschen weniger, weiß ich nicht, logarithmische Algebra lehren und etwas mehr diese Dinge. Aber wir trennen das sehr, nicht? Wir halten das eine für ein Gesundheitsthema und das andere für ein Bildungsthema. Und in Wirklichkeit, glaube ich, ist es eher was Gemeinsames.
Also ich bin ja begeistert festzustellen, dass ich nicht alleine stehe mit solchen Überlegungen, dass Medizin und das Soziale sehr viel zusammenspielen und sehr viel zusammenhängen. Wir kennen es ja von Virchow.
Medizin. Das wollte ich gerade sagen, der Name schwirrt doch hier quasi im Raum mit drin. Rudolf Virchow, der ja sozusagen mindestens genauso viel Politiker wie Arzt war, oder?
Das ist richtig. Und auch der hat ja natürlich gesagt, Medizin ist im Grunde eine soziale Wissenschaft.
Ja.
Wie bewertest du vor dem Hintergrund das aktuelle Verständnis davon, wie Gesundheitswesen sein sollte und wie die öffentliche Finanzierung des Gesundheitswesens sein sollte? Das ist zugegeben sehr breit gefasst jetzt, aber wir gerade vom Stöckchen zum Hölzchen kommen.
Naja, wir erleben ja, glaube ich, in der aktuellen Situation erleben wir ja eine Situation, dass wir, ich glaube, wir alle wissen, dass das Geld, so wie wir es im Moment ausgeben, nicht mehr so lange reichen wird. Ich gehe nochmal einmal zurück zu den Arzneimittelausgaben. Wir haben, glaube ich, im letzten Jahr zum ersten Mal die 60 Milliarden Euro-Schwelle überschritten für die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für Medikamente. Und das wird irgendwann, das ist nicht weit davon entfernt, dass das nicht mehr bezahlbar ist. Und auch wenn wir, und es wird irgendwann wahrscheinlich, und jetzt soll gespart werden. Und natürlich ist es immer, jeder ist dafür, dass gespart werden muss, aber nicht bei mir.
Nicht bei mir, ja.
So, und natürlich könnte man jetzt gucken, an welchen Ecken wird denn gespart und wer wird denn aus dem Sparen eher wieder ausgelassen. So, das ist eine schwierige Situation, aber ich glaube, wenn wir uns angucken, wenn wir uns zum Beispiel Arzneimittelpreise angucken in Deutschland und im Vergleich zu Europa, sind wir eher ganz weit vorne. Und wir haben, glaube ich, immer eher, und das spielt ja bei der Nahrungsmittel- und der langen, langen Frage über die Zuckersteuer ja auch eine Frage, dass wir uns, die Politik sich schwer tut, die Industrie zu belasten. Ja, weil da hängen immer Arbeitsplätze dran und das wird häufig, nach meiner Wahrnehmung, höher bewertet als vielleicht andere Güter, nämlich die Frage, wie es unserer Bevölkerung geht und was wir Gutes tun können.
Das sind sehr, sehr wichtige und große Dinge, die du angesprochen hast. Aber auch zu den Mythen der Prävention gehört ja auch, naja, wenn wir mehr Prävention machen, dann brauchen wir die Patientenversorgung im aktuellen Verständnis ja deutlich weniger in Anspruch zu nehmen. Und dann kann das andere querfinanzieren. Wir beide wissen...
Das ist sicherlich so völliger Quatsch, oder?
Das geht so nicht auf.
Weil ich glaube, derjenige, ich meine, das ist ja relativ klar, nicht? Wer mit 60 nicht am Herzinfarkt stirbt, kann halt mit 80 Krebs bekommen. Und ich meine, das sind ja, glaube ich, die beiden großen Treiber, auch gerade bei den Arzneimitteln, also sowohl in den Todesursachen als auch in den Kosten, sind onkologische Erkrankungen, die sind weit, weit vorne.
Ja.
Und danach kommen die kardiovaskulären Erkrankungen. Von daher, ich glaube nicht, dass die Rechnung aufgeht. Das rechnet man sich dann schön.
Aber jetzt denken wir uns ein Pakatuka-Land aus,
ja.
In dem wir einen klugen, weitsichtigen Gesundheitspolitiker oder Politikerin haben, mit freier Hand zu entscheiden. Und wir sagen, Okay. Man trifft auch langfristige Entscheidungen und nicht etwas, was gerade für eine Amtsperiode reicht. Was würdest du für deinen speziellen Fachbereich sagen? Was wären denn kluge präventive Maßnahmen, die in der Zukunft greifen würden und auch die Gesellschaft nachhaltig verändern
würden? Nachhaltig, eins der neuen Schlagwörter.
Nachhaltig verändern würden. Was würdest du als Politikberater sagen, welche Maßnahmen man ergreifen sollte, damit man im Bereich der Diabetologie in 20, 30, 50 Jahren sagt, das war damals eine kluge Grundsteinlegung. Die Zahl ist deutlich zurückgegangen seitdem. Wir brauchen viel weniger Medikamente, weil wir viel weniger medikamentenbedürftige PatientInnen haben.
Also ich glaube, das würde aus meiner Sicht darüber gehen, dass wir ein Fach Gesundheit, eigentlich fängt es in der Kita an, in der Grundschule geht es weiter. Und wir können das auch da, es geht nicht um die Kinder, es geht eigentlich um die Eltern. Den Wissen mangelt, denen es an Erfahrung mangelt. Und ich glaube, da müssten wir, glaube ich, ansetzen, um sozusagen spätere Erkrankungen zu verhindern. Wir müssen ganz weit vorne anfangen. Und auch diese Menschen, die machen das ja alles nicht aus bösem Willen, sondern ich glaube, es in vielen Fällen ist es einfach mangelndes Wissen und man muss es auch praktisch machen. Also wie viele Menschen heute, ich habe letztens eine Statistik gelesen, im Moment geht es, glaube ich, nimmt es wieder ab, aber sonst, es gab ja so eine Hochphase von Sendungen, wo gekocht wurde. Und zu der Zeit hat man gemessen, dass der Anteil von Menschen, die Zeit verbringen, indem sie Kochsendungen sehen, massiv steigt und gleichzeitig sank die Anzahl der Stunden, die Menschen mit der Zubereitung von Nahrung verbracht haben. Also sie schauen anderen dabei zu, wie sie kochen aber nicht selber. Mhm. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, ich würde sehr, sehr früh ansetzen und ich würde in diesem im Bildungs- und Kita-Bereich gutes, gesundes Essen in den Kitas. Viele bemühen sich da sehr, aber wenn man guckt, wie viel Geld da ausgegeben werden kann für die Kita-Ernährung, da würde ich, glaube ich, Geld reinstecken.
Vielleicht zum Abschluss einen kleinen Disclaimer für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir hatten dich sozusagen weder auserkoren, weil sich viele Positionen mit der von Ärztekammer Hamburg überschneidet, noch hatte ich dich ausdrücklich gebeten, sozusagen die Beschlüsse des Deutschen Ärztetages heute zu
unterstützen. Die hatte ich auch gar nicht gelesen, also von daher, das war Zufall.
Ich will nur damit sagen, sozusagen, dass wir uns auch in der Kammer bemühen, mit dem Wissen, dass Fachkolleginnen und Kollegen wie du publizieren, veröffentlichen und unterstützen, Positionen zu erarbeiten, die wir in die politische Arbeit einfließen lassen. Hier funktioniert in der Kammer die Politik anders als in der freien Wildbahn.
Ja.
Hier kommen wir vom Sachverstand und versuchen daraus eine politische Position zu erarbeiten, statt zu gucken, welche Haltung habe ich denn zu einem Thema und welcher Fachmann oder Fachfrau könnte mich in meiner Position bestätigen, so wie es leider manchmal in der Politik da draußen den Anschein zumindest hat.
Aber ich glaube auch, das ist was ich, also die Tätigkeit der AKDE ist ja ganz nah an der Bundesärztekammer, wir sind Teil der Bundesärztekammer. Und ich glaube, was ich daran nochmal in den letzten Jahren gesehen habe, ist, wie stark ist die Fähigkeit von verfasster Ärzteschaft, wenn sie sich gut aufstellt, wenn sie sich fachlich gut aufstellt, dann auch einen politischen Einfluss zu haben. Und deswegen glaube ich sozusagen, ich finde ja Ärztekammer, sowohl die Landesärztekammer und die Bundesärztekammer ist ja eigentlich nichts anderes als ein Zusammenschluss der Landesärztekammern, sich da zu engagieren, ist, glaube ich, lohnt sich auf jeder Ebene. Weil wir nur gemeinsam können wir als Ärztinnen und Ärzte da was beeinflussen. Und das können wir dann aber auch und wir werden dann auch gehört.
Ein besseres Schlusswort hätte ich nicht bringen können. Vielen Dank dafür, dass du bei uns warst, Andreas. Andreas Klinge, schauen Sie bald wieder rein, hören Sie bald wieder zu.
Vielen Dank.